Was macht man mit den Trübern hier, wenn Gott den Turm zum Einstürzen gebracht hat? Dieses Thema, das habe ich jetzt von Ellen letzte Woche bekommen und ich muss euch sagen, ich habe diese ganze Geschichte noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen. Ich habe die ganze Geschichte vom Turmbau zu Babel immer nur aus dem Blickwinkel gesehen von Hochmut, aber noch nie aus dem Blickwinkel von Trümmern. Und ich möchte euch alle ermutigen, dass ihr die Geschichte in 1. Mose 11 zu Hause mal nehmt und mal durchlesen tut. Weil sie spiegelt für mich so viel wider, womit wir Menschen heute immer noch zu kämpfen haben. Es geht ganz klar um das Thema Hochmut. Zuerst bauen die Menschen damals eine Stadt, aber das Zentrum dieser Stadt Babel sollte ein Turm sein. Also war ja schon ein mächtiger Turm, den wir hier hatten, aber das muss ein immenser Turm gewesen sein. Es sollte nicht irgendein Turm sein, sondern es sollte ein Turm sein, wo von Menschenhand geschaffen wurde. Etwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Und die Menschen von Babel, die waren fasziniert davon, von dem Gedanken, und sie schaukelten sich ekstatisch immer weiter hoch und sie schrien auf, wir bauen einen Sturm, eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Und das erklärte Ziel der Völker in der Urzeit war, etwas zu schaffen, das ihnen Ruhm einbringt. Und es sollte sie vor der Zerstreuung bewahren und die Völker wollten zusammenbleiben. Und deshalb schufen sie so einen Versammlungsort, einen Ort, wo sie sich in Einheit treffen konnten. Und dieser Turm sollte diese Mitte sein. Und jeder sollte es sehen können. Die Menschen wollten sich einen Namen schaffen. Und dadurch, dass sie sich einen Namen schaffen wollten, lehnten sie Gott ab. Denn Gott steht es alleine zu, den Namen des Menschen groß zu machen. Sie wollten sich ein Denkmal bauen, das ihnen Ruhm und Ehre geben sollte. Und wenn du mal die PowerPoint anmachst, wir gehen schon mal eins weiter, da sehen wir, für Ruhm und Ehre sind Menschen bereit, alles zu tun. Heute haben wir ja recht ähnliche Türme auf unserer Welt stehen. Es gab jahrelang in New York das Empire State Building, das schlappe, knappe 400 Meter hoch war, galt jahrelang als das höchste Gebäude. Und ich war echt überrascht, wie viel hohe Gebäude auf der Welt stehen in der Zwischenzeit. Es gibt, wenn ihr das mal googelt, eine riesengroße Liste mit höchsten Gebäuden auf dieser Welt. Momentan ist es ja dieses zweite Bild hier in Dubai. Weiß jemand, wie das heißt? Wie man das ausspricht? Burj Khalifa, genau. So wird das Gebäude genannt. Mit 800 Meter, also doppelt so hoch wie das Empire State Building. Und was das Interessante ist, dass in der Zwischenzeit das ja im Moment das Höchste ist, aber in Tokio planen sie schon wieder das nächste Gebäude, das 1600 Meter hoch werden soll. Also doppelt so hoch wie das Burj Khalifa. Aber sie hätten den Bau zum Stillstand bringen können, weil die Fundamente nicht in Ordnung sind. Und erst wenn die Fundamente soweit sind, können sie dann an diesen 1600 Meter weiterarbeiten. Das sind die Pläne der Menschen. Es bringt ihnen Ruhm, es bringt ihnen Ehre, es bringt ihnen Anerkennung. Also die Menschen sind immer noch dran an den Türmen. Oder vielleicht nicht bloß Türme, denken wir doch mal an die Mondlandung vor über 50 Jahren. Was war das für ein Wettlauf gewesen zwischen Amerika und Russland? Wer ist der erste Mensch auf dem Mond? Oder gehen wir mal aufs Meer raus. Was war das damals für ein Spektakel, als dieses Luxusschiff gebaut wurde in der damaligen Zeit, das Titanic hieß. Es hatte so einen Beinamen. Es hieß nämlich, nicht mal Gott könnte es versenken. Kommen wir zurück in unser deutsches Land. Da gab es mal Baupläne von einem Architekten, der hieß Albert Speer. Und Hitler und Speer hatten sich überlegt, Berlin zur Welthauptstadt Germania zu taufen und umbauen zu lassen. Und gegen diese Pläne, die damals auf dem Tisch lagen, ist Babel wahrscheinlich nur ein Lehrmeisterstück gewesen. Also was dieser Architekt Speer sich damals da ausgedacht hat und wie Germania aussehen sollte, ist wahrscheinlich unglaublich gewesen. Und ich denke, Hitler und das Deutsche Reich ist ein gutes Beispiel, wie Deutschland nach dem Kriegsende zusammengebombt und in Schutt und Asche und in Trümmern da niederlag. Ungefähr so. Ungefähr so. Da gibt es ja noch diesen Begriff der Trümmerfrauen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Die Frauen, die damals aus diesen Trümmern wieder was aufgebaut haben. Ihr seht, das Thema Trümmer, das ist ein Thema, wo überall um uns herum in der Geschichte und in der Zukunft immer wieder mit uns noch was zu tun hat. Selbst diesen Preis, den Deutschland damals bezahlen musste für den Hochmut eines Diktators und seinen Mitläufer. Da gab es ja nicht nur irgendwie Menschen, die dafür zahlen mussten, sondern auch Menschenleben, die das gekostet hat. Und dann schauen wir mal in andere Länder um uns herum und Thema Syrien und so. Es gibt ganz viele Orte, wo ein riesengroßer Preis für diesen Hochmut bezahlt wird auf unserer Welt. Und dann sehen wir immer wieder auf diese Trümmer hier. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Trümmer nie aus den Augen zu verlieren. Weil ich denke, Trümmer sind wichtig, denn Trümmer zeigen uns immer wieder wie so ein Denkmal, wie so ein Mahnmal, was damals kaputt gegangen ist. Und Trümmer sind, glaube ich, wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern und uns in Erinnerung rufen, was damals passiert ist. Denn Hochmut ist Rebellion gegen Gott. Hochmut sagt aus, dass man selber Gott sein möchte. Und da soll es niemanden geben, der in meinem Leben irgendwas bestimmen darf. Ich soll der einzige und einige Gott sein, der was in meinem Leben zu sagen hat. Und das ist, dieser Hochmut ist der Kern der Ursünde, die wir schon aus dem Garten Eden kennen. Was uns die Geschichte aber so schön in Form von Gebäuden irgendwie zeigt, das spiegelt sich auch durch unser Lebensgebäude wider. Ich weiß nicht, geht es euch nicht auch so, dass es immer wieder so ist, dass Nachrichten eintreffen, wo Menschen gerade das Lebensgebäude zusammengestürzt ist? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber in den letzten Jahren gab es sowas immer wieder. Und ich rede jetzt nicht von Krankheiten. Krankheiten, die können auch dein Lebensgebäude zum Einsturz bringen, aber da kannst du meistens nichts dafür. Aber ich rede von Dingen, die ans Tageslicht kommen und man will sie am liebsten ungeschehen machen. Dinge, die im Geheimen ablaufen. Dinge, die nie bereinigt worden sind. Und in den letzten Jahren sind große Pastoren gegangen, die große Gemeinden aufgebaut haben in unserer Welt. Weil irgendetwas hervorkam, irgendetwas hervorgeholt worden ist, was ihr Lebenswerk einstürzen ließ. Aus der Politik kennen wir das ja, dass immer wieder an Doktortiteln oder an Lebensläufen analysiert wird, Und dann immer wieder muss jemand seinen Hut nehmen. Aber wenn ich immer wieder diese Nachricht bekomme, dass Ehen aufgrund von Affären oder anderen Dingen, die heimlich liefen, auseinandergehen, das schmerzt mich echt zutiefst. Und keine Angst, ich werde heute keine Predigt, keine Moralkeule rausholen und über Moral sprechen. Ich denke, jeder von uns weiß über seine dunkle Seite Bescheid. Und es gibt viele Bereiche, die dein Leben zu einem Trümmerhaufen werden lassen können. Die Frage ist nur, ist es dir wert? Ist es dir wirklich wert? Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Thomas Mittelhoff gehört hat oder wer das etwas sagt, aber ich bin bei meiner Recherche auf ein hochinteressantes Interview gestoßen, das genau das beschreibt, wie es ihm erging, als er vor dem Trümmerhaufen seines Lebens gestanden ist. Und zwar möchte ich euch dieses Interview mal vorlesen. Und zwar hat er das beim Kongress christlicher Führungskräfte in Karlsruhe vor 2 Jahren gehalten oder ist da interviewt worden. Und Thomas Mittelhoff, da heißt es, als Thomas Mittelhoff die Bühne betritt, ist es im großen Saal mucksmäuschenstill. Seine schmale Silhouette lässt ahnen, dass sich sein Lebenswandel grundlegend geändert hat. Er hat fast alles verloren. Seinen Ruf, sein Vermögen und seinen Stolz. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann AG und der Arcandor AG war 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Zeit hat tiefe Spuren an Körper und Seele hinterlassen. Und ich habe früher gedacht, ich sei im Himmel, bis ich feststellte, ich war eigentlich in der Hölle, sagt Thomas Mittelhoff. Er wisse eines, wenn es so weitergegangen wäre, wäre ich todsicher nicht in den Himmel gekommen. Dann sagt er, die große Schmach meines Lebens sei gewesen, im Gerichtssaal vor den Augen seiner Familie verhaftet zu werden, erzählt der Ex-Manager. Bis heute habe ich den Klang des Türriegels im Ohr, der von außen vorgeschoben wird. In den ersten Monaten in Freiheit musste ich lernen, durch Türen wieder hindurchzugehen, ohne auf ein Kommando zu warten. Die Fremdbestimmung sei für ihn als Manager das Schlimmste gewesen, neben dem Entzug der Freiheit. Und die Kombination aus beiden ist eine Prüfung, die auch Demut erzeugt. Und dann sagt er, eigene Schuld einzugestehen, das fiel ihm unheimlich schwer. Und doch begann ein Prozess dieser Selbstreflexion und nach dem ersten Schock kam erstmal die Phase der Auflehnung. Und dann setzte das Bedürfnis zu beten ein, in meiner Not zu Gott zu rufen. Auch die Bibel nahm der katholisch aufgewachsene Mittelhoff zur Hand. Er sah sich in neuem Licht. Er hatte im Minutentakt hunderte Schuldige gefunden, warum ich im Gefängnis saß, sagte er. Und dann kam der Gedanke, und das tat weh, vielleicht bist du ja selber schuld. Und er erkannte, ich war stolz, ich war hochmütig und ich war arrogant. An ein tägliches Ritual erinnerte er sich fast wehmütig. Wenn ich heute manchmal zurückdenke an die Zeit im Gefängnis, bei allen schweren Dingen, aber dieses morgendliche Bibelstudium, als das Gefängnis noch schlief, allein für mich am Holztisch. Das vermisse ich heute manchmal. Und Mittelhoff reflektierte seine Todsünden. Seine Todsünden waren Gier, Eitelkeit, Maßlosigkeit. Sogar bei der Geburt seines Kindes rief die Firma im Kreissaal an. Als Manager habe ich nach dem Ich-bin-wichtig-Prinzip gelebt. Heute schaue ich auf viele Dinge mit einem anderen Blickwinkel. Und das macht mich nicht zu einem besseren Menschen, aber zu einem nachdenklicheren. Prägend war dann die Zeit in der Behindertenwerkstatt in Bethel. Im Gefängnis kreiste ich immer um mich selber, habe mich selber bedauert. In der Werkstatt wurde mir klar, du bist ein Jammerlappen. Du nimmst dich selber viel zu wichtig. Er sah, dass Menschen trotz Handicaps dankbar und positiv auf ihr Leben blicken und dankbar sind für die Aufmerksamkeit und für die menschliche Wärme. Und das hat mir mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Demut, Geduld und Mäßigung wurden ihm wichtig. Schade findet er, dass er sein Betel-Jahr erst mit 62 gemacht hat. Mir hätte es gut getan, wenn ich es mit 20 gemacht hätte. Und heute sagt Thomas Mittelhoff, ich will Manager ermutigen, ihre Bedeutung nicht zu überschätzen und sich für die Gesellschaft einzusetzen. Und das Zweite ist, ich kann den Menschen helfen, die sich in einem Prozess des Scheiterns befinden und sich schämen. Er selbst hat bei Gott Vergebung und neuen Halt gefunden. Und wenn ich das nur zwei oder drei Menschen mitgeben kann, dann habe ich wahnsinnig viel erreicht. Mittelhoff hat fast alles verloren und doch unendlich viel gewonnen. Ich bin jetzt um Lichtjahre glücklicher als in meiner alten Welt, sagt er. Und die Frage heute ist ja, was machen wir mit diesen Trümmern? Im Fall von Mittelhoff zeigte Gott ihm im Gefängnis, wie man von Hochmut zu Demut findet. Und zweitens, wie man von Schuld zu Vergebung findet. Er ist frei geworden und lebt heute ein Leben mit Gott, wenn man diesem Interview glauben darf. Und in der Bibel finden wir auch Beispiele, wenn wir uns das Leben von Hiob anschauen. Auch er verlor buchstäblich alles und erkannte hinterher noch viel tiefer und noch viel besser, wer eigentlich Gott ist. In der Bibel kennen wir auch König David. Der stürzte am Höhepunkt seiner Karriere beim Thema Ehebruch und Mord. Und selbst das Kind starb, das bei diesem Ehebruch gezeugt wurde. Und David erkannte aber seine Schuld, streckte sich der Länge nach auf dem Boden aus, tagelang. Und bereute seine Schuld. Und wisst ihr was? Gott vergab ihm und war gnädig. Gnädig. Weil David zutiefst bereute. Und ganz häufig erleben wir es, dass Menschen in den Momenten des Zusammenbruchs ihres Lebens, wisst ihr, was die erste Reaktion ist? Wisst ihr, was der erste Reflex ist, wenn sowas passiert, wenn dein Leben zusammenbricht? Wird wie so ein Schalter umgelegt und die Leute wollen flüchten. Das Erste, was passiert ist, dass so eine Fluchtreaktion entsteht. Wenn alles offenbar ist, dann haue ich einfach ab. Und das erleben wir auch oft in Gemeinden. Wenn es kritisch wird, dann verlasse ich die Gemeinde. Oder ich suche mir die nächste. Das gilt jetzt nicht bei Timon und Elisabeth. Zufall, dass ihr jetzt gerade heute da seid. Aber da reden wir nachher nochmal drüber. Aber bei der nächsten Gemeinde, bei dem nächsten Partner, bei dem nächsten Arbeitgeber, da wird immer alles besser. So denken wir. Und wir sehen es auch bei Mose, der von seiner Vergangenheit, seinen Umständen und seinen Versagen davonlaufen wollte. Und wie Gott ihn viele Jahre später in der Wüste genau damit konfrontiert hat. Da ist Mose endlich an dem Punkt, an dem er sich selbst aussöhnt. Und er kann von seinem eigenen Leben, das kann er dann annehmen und aufhören, davon zu laufen. Er muss sich ihm stellen und es annehmen. Und nach dieser irgendwie unangenehmen Konfrontation, die Mose dann da hat, kann er auf etwas plötzlich wieder zulaufen, statt immer davor wegzulaufen. Und er zieht los mit einer neuen Bestimmung und mit einer neu zielgerichteten Ansicht und Absicht. Jetzt frage ich dich, läufst du auf etwas zu oder läufst du vor etwas weg? Wenn du dazu neigst zu glauben, dass dein eigentliches Problem nur mit dem Ort, an dem du dich befindest, oder mit dem Partner, mit dem du zusammen bist, oder mit dem Chef, der die Schwierigkeiten macht, zusammenhängt, dann glaubst du einer Lüge. Wenn es eine Haltung gibt, die uns am besten auf solche Lebenssituationen vorbereitet, dann ist es Demut. Und die kommt meistens von allein, wenn wir am Ende unserer selbst sind. Wenn wir da angekommen sind. Meistens, wenn wir selber nicht mehr können und an dem Punkt erkennen wir unsere Grenzen und wir geben zu, dass wir Menschen sind, die Rettung nötig haben. Dann sind wir an dem Punkt, wo Demut ins Spiel kommt. Wo wir sagen, ich höre auf, mein eigener Gott zu sein. Wie Middelhoff, wir werden radikal ehrlich zu uns selbst. Und Mose wurde demütig, während er seine Wüstenerfahrung mit den Israeliten durchlebte. Interessanterweise, der Pharao, der kannte keine Demut. In ihm war nur Stolz und wir sehen, wie der eigene Stolz zur Demütigung anderer führte. Mose bot Pharao trotzdem die Stirn, aber nicht mit einer großen Armee oder mit Massenvernichtungswaffen. Wisst ihr, was Mose dem Pharao entgegenstreckte? Nur dieser Hirtenstab. Aber dieser Hirtenstab, das war als er selbst. Das war an dem Punkt, als Mose er selbst geworden ist. Und das ist die Kraft, die in wahrer Demut liegt. Wir kommen ans Ende unserer selbst, kennen unsere begrenzten Fähigkeiten und vertrauen in Gottes unbegrenzte Fähigkeiten. Jetzt möchte ich uns am Ende noch ein paar Fragen mitgeben, nicht nur zum Nachdenken. Und zwar möchte ich auch, dass wir schauen, ob wir sie umsetzen können. Und das sind Punkte, die mich bewahren können, in meinem Leben Schiffbruch zu erleiden. Vielleicht weiß ich nicht, ob man das, die oberste Frage dann noch irgendwie runtermachen kann, aber ich lese mal die erste Frage vor und die heißt: Wem gebe ich das Recht, mir auch unbequeme Wahrheiten zu sagen? Wer in eurem Leben bekommt das Recht, euch unbequeme Wahrheiten zu sagen? Gibt es da jemanden? Und wenn nicht, wieso gibt es da niemanden? Die zweite Frage: Wer spricht mich an, wenn ich mich anscheinend drum drücke, eine Beziehung zu klären? Wer ist die Person im Leben, die mir da reinsprechen darf, wenn sie erkennt, dass irgendwie ich mich drum drücke, Beziehungen wieder ins Reine zu bringen? Dritte Frage: Bin ich kritikfähig und habe Menschen um mich, die mich genug lieben, um mein Verhalten zu hinterfragen? Halte ich das aus? Halte ich das aus, wenn jemand mir Kritik sagt? Und ich weiß ganz genau, die Person sagt es mir, weil sie mich liebt. Die vierte Frage ist: Fordere ich Rückmeldungen zu meinem Verhalten in Beruf, in Gemeinde und in der Familie proaktiv ein? Möchte ich Feedback haben, wie ich mich in der Gemeinde verhalte? Möchte ich Feedback haben, wie ich mich in meiner Familie verhalte und an meinem Arbeitsplatz? Haben wir diese Haltung, dass wir sagen, ich will wissen, wie ihr mich seht? Und die letzte Frage, und die fand ich sehr herausfordernd: Gibt es Minimum eine Person in meinem Leben, der ich auch meine Lieblingssünden und unguten Gewohnheiten offenbare. Hast du diese Person? Gibt es diese eine Person in deinem Leben, die von deiner Lieblingssünde weiß und der ich meine schlechten Gewohnheiten immer wieder offenbare? Und diese Fragen, die stelle ich mir als Mitarbeiter, diese Fragen, die stelle ich mir als Leiter, diese Fragen stelle ich mir als Ehemann und als Familienvater. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo diese Fragen wichtiger sind denn je. Ein Stück Trümmer soll uns immer daran erinnern, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit unser Leben zur Ehre Gottes gebaut wird. Alles andere wird früher oder später einstürzen. Wenn du dein Haus nicht zur Ehre Gottes baust, dann hast du auf Sand gebaut. Und ein zweites, was mich diese Trümmer erinnern soll, ist, dass wenn der Einsturz da ist, wenn der Einsturz kommt und du vor diesem Trümmerhaufen stehst, dass es immer noch mehr und größere Gnade gibt, die dich retten will, die dich heilen will und die dich wieder aufbauen will, damit du dein Leben zu seiner Ehre lebst. Es gibt immer noch mehr Gnade, als du kaputt machen kannst. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und am Kreuz auf Golgatha gab er sein Leben dafür hin und hat uns von der Sünde reingewaschen. Und die Gnade, die wir da empfangen, die reicht für alles aus. Die reicht für alles auf, was schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und wisst ihr was? Die Gnade hört niemals auf. Sehr, sehr gut, Thomas. Aber warte nicht bis zum Einsturz, sage ich dir. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Wartet nicht bis zum Einsturz. Es kann sein, dass der Einsturz kommt und dann ist Gnade da, die uns wieder auferbaut. Aber wir können anhand dieser 5 Fragen auch was tun gegen den Einsturz. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und lasst uns jetzt aufstehen noch zum Gebet. Herr, manchmal weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll, wenn das ganze Leben vor allem in so einem Trümmerhaufen liegt. Und manchmal würden wir am liebsten vor allem weglaufen. Aber wo soll man denn hingehen? Wo soll man denn hinlaufen, wenn wir ganz genau wissen, auch dort bist du? Und ich bin dir auch dankbar, dass du da bist, wo es am dunkelsten ist. Dass du da bist, wo meine dunkelsten Seiten sind. Und dass du da reinkommst, Herr Jesus. Und darum bitte ich dich, komm du mit deinem Licht in unsere Finsternis und durchbrich dieses Werk, das einer nach dem anderen zerbricht. Und Vater, wir wollen unser Leben dir zur Ehre geben. Und für dich leben, Herr. Wir brauchen deine Hilfe da dabei. Aber ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast.